Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Natürlich wieder mit Bernd Schwickerer.
Guten Tag, Herr Fetzer. Und was war das für ein Sonntag? Endlich mal ein entscheidendes Spiel, was auch noch in die Verlängerung geht. Das ist doch das, was wir uns wünschen, oder?
Ja, so ist es. Und dazu eine Rekordverlängerung in der DL2 bei Rosenheim gegen Ravensburg tatsächlich, gegen Regensburg natürlich. Tatsächlich habe ich mir lange überlegt, ob ich da hinfahren soll. Also habe ich ein bisschen was verpasst. Ne? Hätte ich ein Rekordspiel gesehen, aber wäre ich auch spät abends.
Warum hast du nicht gemacht?
Der ganze Sonntag wäre dann weg gewesen. Ja, ist sich leider nicht ausgegangen.
Mann.
Aber fangen wir in der
zweite Liga so hassen, verstehe ich nicht.
Man braucht, glaube ich, so ein Jahr, um sich zu akklimatisieren.
Da ja, allerdings, das braucht man, ja. So ist es. Aber erstmal DL, komm, Schwenningen. Und vor allen Dingen müssen wir über Alex Karatschun reden. Du hattest ihn ja schon in den drei Gedanken herausgestellt nach dem ersten Spiel, also nach dem ersten Heimspiel oder nach dem ersten Sieg, also jetzt habe ich es mal richtig sortiert, von Schwenningen, wo er ja auch schon der überragende Mann war. Und ich würde sagen, gestern war er auch nicht ganz so schlecht. Ne? Also nicht nur, dass er ja dieses Tor macht, in der Verlängerung, was natürlich auch irgendwie ein Stück weit ein historisches ist, sondern wie er davor arbeitet, an der Bande, quasi auf den Knien, behält er dann den Puck, gibt ihn weiter, zieht dann vors Tor, macht den Nachschuss rein. Also das war richtig so, richtig reingewollt. Du hast ja vorher gesagt, wer will es mehr? Alex Karatschun, der will.
Der will auf jeden Fall und hatte sogar 2 Tore gemacht, das 2:0 hat er selber auch schon erzielt, in Überzahl. Jetzt also insgesamt 24 Saisontore, 21 in der Hauptrunde, 3 in den Playoffs, neuer persönlicher Bestwert. Also sowohl diese 21 in der Hauptrunde, als jetzt auch die 24 insgesamt. Es winkt das Duell mit den Kölner Haien jetzt für die Schwenninger Wild Wings, die jetzt zum dritten Mal in ihrer DL-Geschichte im Viertelfinale stehen. 94-95 in der ersten DL-Saison haben sie Viertelfinale gespielt, 0-4 gegen den BSC Preußen verloren und ja auch vor 2 Jahren, als sie 7 Spiele erst in 7 Spielen sich geschlagen geben mussten gegen die Straubing Tigers. Jetzt also zum dritten Mal Viertelfinale für die Schwenninger Wild Wings. Aber wo ein Gewinner ist, da ist auch ein Verlierer. Das ist natürlich dann der Flop, die Grizzlies Wolfsburg. Und man muss sagen, Bernd, der Trainerwechsel jetzt, Mark Stewart auf Tara Haskins, hat die Saison nicht retten können und ja, bewegen sich so ein bisschen in die falsche Richtung in den letzten Jahren.
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Wir gucken, wo sie herkamen aus dem Corona-Jahr, Finale, dann nochmal Halbfinale. Und es wird ja immer weniger, dann sogar einmal die Playoffs komplett verpasst. Und jetzt ist das schon eine Enttäuschung. Jetzt muss man sagen, die ganze Saison lief ja auch nicht so toll. Ist ja nicht so, als wäre Wolfsburg da irgendwie überraschend dann noch in die Pre-Playoffs gelandet oder in der ersten Runde gelandet. Sie hatten sich ja erst ganz kurz vor Schluss die Grizzlies überhaupt nur das Heimrecht gesichert. Aber auch da, ne, das erste Spiel haben wir ja auch schon gesagt, da waren sie eigentlich auch nur die effizientere Mannschaft. Da waren sie nicht zwingend die bessere Mannschaft. Dann beim 1:5 in Schwenningen waren sie klar schlechter. Und ich finde, auch gestern können sie sich nicht beschweren, dass sie verloren haben und dann ausgeschieden sind. Haben ja 0:2 zurückgelegen, dann erst kurz vor Schluss ausgeglichen, in der Verlängerung dann halt dieses Tor kassiert. Und man muss schon sagen, ja, der Trainerwechsel hat vielleicht schon ein bisschen für einen Umschwung gesorgt. Es gab ja immerhin am Ende der Hauptrunde auch dieses 8:5 gegen Köln, also so ein spektakuläres Spiel. Aber da ist noch eine Menge Arbeit zu machen in Wolfsburg. Ne? Also ist jetzt nicht so nach dem Motto, wir holen hier den Typen zurück, der als Spieler hier schon so groß war, und auf einmal funktioniert alles. Nee. Ich glaube, die Probleme in Wolfsburg sind doch ein bisschen größer als nur Mike Stewart.
Hat ja auch nicht so viel Zeit gehabt jetzt, Tyler Haskins. Muss man ihm auch lassen. Also das war dann eine kurze Vorbereitung auf diese kurze Playoff-Serie wiederum. Sind wir gespannt, was da über den Sommer passiert und dann auch in der neuen Saison. Gleich gilt ja natürlich für Nürnberg. Ich würde sagen, im Vergleich mit Wolfsburg nicht ganz so enttäuschend dann. Also kann man, glaube ich, vor der Saison, wenn man es vor der Saison gesagt hatte, ja, ihr habt ein entscheidendes Spiel ums Viertelfinale oder 2 entscheidende Spiele ums Viertelfinale. Hätten sie vielleicht in Nürnberg gesagt, okay, nehmen wir. Also überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt.
Aber unter dem Strich
ist es natürlich jetzt dann so hinten raus natürlich keine gelungene Saison.
Nee, vor allen Dingen, wenn man Stefan Ustorf danach im Interview bei Magenta gehört hat. Ne? Also der hat ja sogar O-Ton gesagt, das ist nichts, wie in der ersten Runde ausscheiden, ist nichts, was man als Erfolg verbuchen kann, das ist scheiße oder so, hat er, glaube ich, sogar wortwörtlich gesagt. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen sehr harsch war oder auch in den Emotionen des Moments, weil sie ja gerade vorher erst ausgeschieden waren. Aber man muss schon sagen, die Saison war ja lange Zeit gut, trotz der vielen Verletzten. Dann kamen sogar relativ viele Verletzte wieder. Aber irgendwie haben sie nicht mit dem Umschwung nach der Olympiapause geschafft. Da haben sie in der Liga ja nur noch 3 Siege gehabt, sonst alles verloren. Und jetzt waren sie auch schon deutlich schwächer als Bremerhaven. Das 4-0 im ersten Spiel war schon ganz klar. Ich fand, im zweiten Spiel waren sie, gerade im letzten Drittel, haben sie nochmal richtig gedrückt. Aber das war natürlich auch dieses klassische Verzweiflungseishockey, wo man einfach alles noch nach vorne wirft und so ein bisschen mit der Brechstange versucht. Deshalb, also ich finde nicht, dass die Nürnberger sich auch nur Millimeter für die Saison schämen müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie das Gefühl haben, irgendwie war mehr drin.
Wie viele im Weckler vergibst du? Ich habe ja in den drei Gedanken
einen
zum
vergeben, ne?
Einen halb habe ich vergeben. Ja, ich habe eigentlich zwei.
Finde ich gut, anderthalb. Weil also, ich finde, es ist solide. Ne? Also es ist für Nürnberg, gerade wenn man die finanziellen Möglichkeiten da kennt und wie viele Spieler da auch in den letzten Jahren immer wieder abgehauen sind, ne? Weil wir darüber reden, dass Gregor McLeod so neben Evan Barrett so der zweitbeste Stürmer der Liga ist. Ich meine, der kam ja auch aus Nürnberg. Ne? Also Stefan Ustorf hat da wirklich schon gute Leute rangeholt in den letzten Jahren, gerade so aus unterklassigen Ligen in Nordamerika. Deshalb alles gut, aber es ist natürlich trotzdem kein gutes Gefühl, wenn du nicht mal unter die Top 8 angehörst.
Und wenn ihr jetzt denkt, was reden die über Weckler und was weiß ich und Saisonbewertung von Nürnberg? Wir haben die drei Gedanken zum Playoff-Spieltag für alle, die bei Steady mit dabei sind. steady.de/bisselhockey. Und ja, wenn ihr die nicht lest, weil sie nicht lesen könnt, selber schuld. Da haben wir natürlich auch Bremerhaven gelobt in diesen drei Gedanken, weil sie jetzt wieder im Viertelfinale stehen und deswegen ist das wieder ein Top natürlich. Wie bis jetzt nur einmal nicht. Ja, also die haben immer das Viertelfinale erreicht, nur einmal nicht die Bremerhavener. Eben 4-0-3-2 gegen Nürnberg. Kudelski ist in Topform, dieses eine Ding von Markus Weber da von der Mittellinie nehmen wir da mal aus, aber ansonsten hält er einfach richtig stark, ist einfach ja wieder in Torwart des Jahresform. 5 Siege in Serie, jetzt also so kannst du mal ins Viertelfinale reinkommen, glaube ich. Also die sind auf jeden Fall im Rhythmus und in Form.
Ja, würde ich auch sagen, gerade wo du Kudelski ansprichst, also klar, der hat jetzt auch nur 15 Spiele gemacht, aber wäre der nicht verletzt gewesen, ich weiß nicht, ob Juwon da so souverän den Torwart des Jahres gewonnen hätte, also Kudelski ist einfach wahrscheinlich rein von seinen Anlagen her der beste Torwart der Liga und wenn er so weitermacht, ob die Mannheimer sich jetzt so freuen, dass sie auf ihn treffen oder ob sie sich denken, hätte der nicht noch ein paar Wochen länger verletzt sein dürfen, nicht, dass man dem Gegner eine Verletzung wünscht, weißt du, was ich meine, aber wenn der nicht dabei wäre, wäre die Serie, glaube ich, noch klarer.
Ja, und man muss anders sagen, wenn Kudelski nicht verletzt gewesen wäre, würden die Eisbären Berlin vielleicht jetzt die erste Playoff-Runde oder hätten jetzt die erste Playoff-Runde gespielt.
Auch das, ja.
So rum, ja. Also ja. Da
und Jan Urbas und wer da noch alles verletzt ist. Ne?
Ja, genau. Und Urbas und Verlitsch haben jetzt beide nicht gespielt in der Serie. Ja, Verlitsch musste ja vor dem ersten Spiel wegen Schwindel und Übelkeit kurz vor dem Spiel raus. Also auch die haben sie kompensieren können. Muss man jetzt aber auch sagen, gegen Mannheim wird es schwieriger, die Ausfälle von Urbas und Verlitsch, je nachdem, wie lange der innen auch weg ist, zu kompensieren, wenn sie nicht spielen können.
So, jetzt hör mal auf ein Wort, was ich von dir gelernt habe. Runter in die DEL2. Ne, das sage ich immer rüber und du kritisierst mich ja zu Recht. Deswegen jetzt runter in die DEL2. Wobei, da ist ein Team bei, was so stark ist, dass man vielleicht sagen könnte, bald ist es wieder ein Erstligist. Also was Krefeld da aktuell macht, ist schon stark. Hauptrunde haben wir lang und breit darüber gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass der Hauptgesellschafter Peer Schopp gesagt hat, ob wir wirklich aufsteigen, wissen wir nicht, weil die finanzielle Sache nicht ganz so einfach ist. Aber zumindest die Mannschaft scheint das ja überhaupt nicht zu stören. 3 Spiele gegen Landshut, 3 souveräne Siege und vor allen Dingen am Freitag 12-4 auswärts. Die meisten Tore jemals in einem Playoff-Spiel. Und wenn wir nach den 3 Spielen mal auf die Krefelder gucken, natürlich, dieses eine Spiel spielt da jetzt sehr mit rein, aber wir haben 14 Spieler mit mindestens einem Punkt pro Spiel. Das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja, und dann hast du so einen CJ Sees, den sie ja noch geholt haben, dann noch zugeschlagen haben, nachdem der Dresden verlassen hat. Der hat ein Tor und 6 Vorlagen. Und das ist ja, also einerseits hat er in dieser Saison DEL gespielt, das hat zum Beispiel Travis Turnbull ja auch, der jetzt in Kaufbeuren ist. Aber muss sagen, Sees ist halt 32. Ne? Also der ist einfach also schon noch voll im Saft. Insofern.
Also für Krefeld der Verhältnis ist fast ein Teenager, muss man sagen.
Ist ja auf jeden Fall in eine Top-Verpflichtung gewesen. Ja, läuft für Krefeld, also sieht nach Halbfinale aus. Im Gegenzug muss man natürlich sagen, ist das für Landshut ein absoluter Flop. Sie sind zwar ins Viertelfinale eingezogen, haben Düsseldorf geschlagen, aber das ist eine Mannschaft, die ja schon mal Tabellenführer war in dieser Saison. Ist ein paar Monate her, muss man sagen. Im Oktober haben sie mal Krefeld im Spitzenspiel geschlagen. 5-3 waren dann Spitzenreiter. Aber davon ist die Mannschaft aktuell weit entfernt.
Ja, ich meine, es gab ja schon sagen wir mal so rund um Olympia oder ein bisschen davor ist es ja schon sehr bergab gegangen. Dann gab es ja die große Aussprache zwischen Fans, Mannschaft, Geschäftsführung und Trainer Uwe Krupp und dann lief es ja auch wieder ein bisschen besser. Aber sie haben jetzt nie wieder zu dieser Form zurückgefunden, die sie hatten. Klar, gegen Düsseldorf haben sie sich souverän durchgesetzt, aber gut, das hätte wahrscheinlich jeder getan in dem Zustand, in dem die DEG war oder vielleicht auch noch ist, weiß man nicht. Aber jetzt gegen Krefeld werden den Landshut da schon deutlich die Grenzen aufgezeigt. Also alleine 12 Tore in einem Spiel, das ist ja absurd. Vor allem, wenn wir auch uns die Tore angucken. Ne? Ich finde, gerade am Ende hast du auch gesehen, die hatten aufgegeben. Natürlich ist es wahrscheinlich auch schwer, wenn du irgendwann mal das 8. und 9. kassiert hast, dann noch richtig weiterzumachen. Aber du versuchst ja in so einem Playoff-Spiel zumindest die letzten Minuten, auch in aussichtslosen Spielen, vielleicht nochmal ein Zeichen zu setzen für das nächste Spiel. Und dass sie sich dann so haben abschießen lassen, das hat dann auch wirklich, glaube ich, nicht dafür gesorgt, dass es im nächsten Spiel besser lief. Und das lief es dann ja auch nicht.
Also Krefeld gewinnt und führt auch mit 3-0. Und dazu gewinnen alle drei nicht aufstiegsberechtigten Teams. Ist das ein Top oder ist es ein Flop? Also Dresden,
ja, würde ich denken, das ist ein Top. Genau, ja. Ja.
Also Bietigheim, Bietigheim 5-2 in Ravensburg, Regensburg 6-5 nach Verlängerung. Die sind ja auch sogar in der Serie 2-1 vorne. Natürlich verrücktes Spiel, auch das ist ein Top, dass Regensburg danach mehr als 6/3 dieses Spiel gewinnt in der Verlängerung, längstes Spiel der DL2-Geschichte, 122 Minuten 35 Sekunden, dann Bryce Kindup mit dem Tor für Regensburg, also in 60 Minuten fallen 10 Tore, in den nächsten 60 Minuten dann in 3 Verlängerungen kein Tor mehr und jetzt also dann am Ende 2,5 Minuten gut in der, lass mich rechnen, 4. Verlängerung entscheidet Regensburg das Duell für sich.
Ja. Wir müssen noch über noch einen Mann reden, nämlich über Cole Fonstad. Ich meine, dass der Eishockey spielen kann, wussten wir auch schon. Also hat er auch erste Liga und so gespielt. Und er galt ja jetzt auch schon als eine der besten Nachverpflichtungen so in der Liga in Bietigheim. Aber was der jetzt in den Playoffs macht, ist schon stark. Ne? 5 Tore, 3 Vorlagen nach 3 Spielen, hat in jedem der 3 Spiele getroffen und ist natürlich auch der Grund, warum Bietigheim jetzt führt. Und was man nicht vergessen darf, der Mann ist erst 25 Jahre alt. Also ich glaube, den sehen wir mal kurz und lang auch nochmal in der DL, oder?
Ja, gut vorstellbar. Also in Straubing hat es ja dann nicht mehr so geklappt, aber jetzt aktuell in der DL2 läuft es nicht so schlecht für Cole Fonstad. Dann schauen wir auch noch in die Playdowns. Da ist natürlich das Top Bad Nauheim, weil sie den Klassenerhalt gesichert haben. War insgesamt eine grauenhafte Saison. Sie haben sie noch gerettet. 4-0 die Serie gegen Weiden. Einen Sweep. Insgesamt nur 3 Gegentore kassiert. Natürlich überragend. Cherry Kuhn 97,4% Fangquote und 0,73 der Gegentorschnitt. Jordan Hickmet mit 3 Toren. Bedeutet auf der anderen Seite chancenlose Weidner, die jetzt um den Klassenerhalt zittern müssen, weil sie natürlich in der entscheidenden Playdown-Serie jetzt erst einmal Kaufbeuren noch schlagen müssen. Auch da gibt es eine 1-0-Führung für Weiden, weil die hatten ja in der Hauptrunde 13 Punkte Vorsprung. Aber ich glaube, das wird nicht so deutlich jetzt in dieser zweiten Playdown-Serie aus Kaufbeurer Sicht wie in der ersten gegen Freiburg, weil ja, Weiden ja jetzt auch nicht unbedingt mit Schwung kommt.
Ja, und vor allen Dingen schießt Weiden keine Tore. Also klar, das liegt an Jerry Kuhn, weil der halt überragend war, aber ich glaube, man hätte schon mal eins mehr machen können. Und wenn die Weiden dann nicht langsam anfangen, Tore zu schießen, jetzt Riesenweisheit von mir, dann werden sie absteigen. Ne? Ich meine, ganz gut ist, weil beide Serien so schnell vorbei waren, hat die DL2 die Serie jetzt vorverlegt, die wäre eigentlich ja später gestartet, jetzt startet sie schon am kommenden Freitag. Wäre auch blöd, wenn du irgendwie 1,5 Wochen Pause zwischendurch hast, aber ich bin mal wirklich gespannt. Für mich ist das, obwohl Weiden mit 1-0 führt, ehrlich gesagt eine 50-50-Serie.
Kurzer Blick in die Oberliga und in die Regionalligen. In der Oberliga Duisburg und Hannover, also die Scorpions, die die Serie ausgeglichen haben, steht es 1-1. Die Memmingen und Tilburg führt jeweils mit 2-0. Und in der Regionalliga, die Eagles Essen-West holen sich den Meistertitel. 4-0-Sieg gegen Ratingen, im Schnitt über 2200 Fans in dieser Finalserie.
Das ist der Westen.
Ja, das ist der Westen. Aber die Frage ist natürlich jetzt trotzdem, geht's weiter in der Oberliga? Also wollen die erst darauf? Da haben sie gesagt, ja. Und aber wie wird diese ganze Geschichte jetzt mit den Moskitos abgewickelt? Und dürfen sie überhaupt? Also es ist die Frage, ob da dass jetzt nicht nur in eine 2., 3., 4. Runde geht. Die Eishockey News hat darüber geschrieben. Es gibt ja noch ein Gerichtsurteil des Arbeitsgerichts Essen, das die Eagles als Betriebsübergang ansieht, zumindest bezogen auf die Nachwuchsabteilung. Wie ist da die Nachwuchsabteilung auch dem neuen Verein gegenüber eingestellt? Und die Eishockey News schreibt, dass Insider weiterhin eine totale Eskalation, wäre auch mal ganz was Neues im Eishockey, eine totale Eskalation, in Form des Wechsels der Jugendabteilung in den eigenen Verein für möglich halten. Also es ist also die Regionalliga West und dann haben wir noch den Punkt, wir haben 2 weitere Regionalligameister im Norden und im Osten, aber die haben schon gesagt, sie wollen sich aufsteigen, genauso wie auch die Finalverlierer und das ist halt auch wieder so ein Thema, finde ich nicht gut. Also aus Sicht der Vereine kann ich es oft verstehen, dass sie den Gang in die Oberliga nicht antreten, weil das einfach dann ein Riesensprung ist. Aber kann doch nicht sein, dass du Meister wirst, vielleicht sogar auch Jahr für Jahr da vorne mitspielst und dann trotzdem in der unteren Liga bleibst. Das ist einfach, das kann nicht sein, gerade dieser Übergang Oberliga, Regionalliga, Bayernliga, da dieses Konstrukt, das ist... Ist nichts für mich, finde ich nicht gut.
Nee, für mich auch nicht. Und die Eishockey News hatte ja vor ein paar Wochen mal so ganz große, lange Texte dazu, mehrere zum Thema Oberliga, dass diese Liga einfach so, wie sie jetzt gerade strukturiert ist, nicht funktioniert, weil sie halt für viele zu teuer ist, andere können nicht mithalten, weil es halt genauso der Mittelbau ist zwischen Profitum und Amateurtum und teilweise sind da ja Profis angestellt, teilweise auch nicht und manche Vereine investieren richtig Geld, weil sie irgendwelche Mäzene haben, da haben die Mäzene keinen Bock mehr, dann ist das ganze Geld weg, dann gehen die Vereine wieder insolvent und dann kommen die Zuschauer Zuschauer nicht. Auch viele Hallen sind alt geworden. Also da muss der DEB, der ja diese Liga führt, sich wirklich was überlegen. Vielleicht kümmern wir uns im Sommer mal darum und holen uns mal einen Gesprächspartner herein, dass wir mal ausführlich die Lage der Oberliga besprechen können.
Zu den Frauen. Da sieht es in der Finalserie sehr, sehr gut aus für Memmingen. 2 Siege bedeutet also nur noch einen Sieg und den müssten sie dann zu Hause holen. Von der 4. Meisterschaft in Serie entfernt 3:0 und 6:1 die beiden Siege in Berlin. 2 sehr starke Leistungen auch von der Torhüterin von Kerra Schultes bei Memmingen. Das ist das Top. Auf der anderen Seite natürlich der Flop. Wahrscheinlich keine wirkliche Spannung im Finale. Berlin müsste jetzt also 3-mal auswärts gewinnen, um diese Serie zu drehen im 2. Spiel. Das ist 1:6 ausgegangen, da zwischenzeitlich Feldmeier ausgeglichen. Aber dann war es doch eine sehr, sehr deutliche Sache. Also sieht alles nach dem nächsten Titel für den ECDC Memmingen aus. Und dann haben wir noch was aus Nordamerika, denn der Patty Kersmeyer Awards, der Patty Cass, ist vergeben worden an KK Harvey. Die ist also die beste College-Spielerin der Saison. Und ja, die haben wir schon bei Olympia gesehen, dass die nicht so schlecht ist. Wissen wir, Olympia-MVP und jetzt eben auch noch beste College-Spielerin. Und ja, sie hat auch noch den College-Titel geholt mit Wisconsin, mit den Badgers. 3:2 im Finale gegen Ohio State.
Genau, und wir haben bei den Frauen, haben wir euch auch schon häufiger erzählt, ja die besondere Situation, dass eben nicht alle besten Spielerinnen der Welt jetzt schon in der PWHL sind, sondern es sind ja noch sehr viele der absoluten Top-Spielerinnen, die sogar, wie du ja gerade richtig gesagt hast, bei Olympia MVP werden und sogar noch College spielen. Das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren ändern, aber noch ist auf jeden Fall auch so eine Auszeichnung im College sehr, sehr viel wert. Und wie gesagt, KK Harvey hat sie geholt. Und du kannst uns doch mal ein bisschen was erzählen, wer denn überhaupt Patty Kersmeyer so war. Ja. Weil das sind immer so Namen, diese ganzen Awards sind immer nach so Namen benannt und dann weiß man gar nicht mehr, manchmal gar nicht, wie ist das überhaupt? Steckt da eine Geschichte hinter oder war das einfach eine gute Spielerin? Aber bei Patty Kersmeyer ist das schon eine besondere Geschichte.
Genau, also sie war eine gute Spielerin und es ist trotzdem auch in leider trauriger Hinsicht eine besondere Geschichte. Anfang der 80er Jahre sehr erfolgreich am College gespielt, aber dann schon mit 28 Jahren an einer seltenen Bluterkrankung gestorben und ihr zu Ehren wird also dieser Patty Kersmeyer Award verliehen für die beste College-Spielerin. Und ja, da waren so ein paar Kandidatinnen neben KK Harvey noch mit dabei. Abby Murphy und Tessa Janicki zum Beispiel waren die letzten beiden anderen Finalistinnen. Man muss auch sagen, jetzt in diesem Finale zwischen Wisconsin und Ohio State haben wir schon die nächste Generation an starken Eishockeyspielerinnen gesehen. Also KK Harvey, Layla Edwards, Nationalspielerin, Lacey Eden, die auch schon mal bei der Nationalmannschaft mit dabei war, die jetzt übrigens ihren 4. Titel am College geholt hat. Krass. Kirsten Sims, auch die hat Olympia gespielt. Die Tschechin Adela Shapovalivova, die alle bei Wisconsin, ja, die habe ich so oft ausgesprochen während der Olympischen Spiele, die alle bei Wisconsin auf der anderen Seite, Joy Dunn und auch so ein paar Schwedinnen, Mira Jungorka, Hilda Svensson, Jana Raunio bei Ohio State, also da waren schon viele Nationalspielerinnen eben dabei, die trotzdem noch am College sind und ja, bei KK Harvey vielleicht mal kurz, was sie schon mit 23 Jahren erreicht hat, Gold und Silber bei Olympia, einmal Weltmeisterin, dreimal Vize-Weltmeisterin, Olympia-MVP jetzt geworden und beste Verteidigerin, davor schon zweimal beste Verteidigerin bei Weltmeisterschaften und ja, die Karriere geht ja jetzt erst so richtig los für sie.
Ja, erinnert mich auch ein bisschen an dich, ne? Noch jung und knackig, aber auf jeden Fall schon einiges gerissen in der Karriere. Respekt dafür.
Ja, aber man muss aber auch sagen, MVP in diesem Podcast zu werden, ist nicht so schwer.
Ist nicht so schwer bei der mangelnden Konkurrenz, ne? Da gebe ich dir absolut recht. Also, international, also gucken wir wieder nach Europa. In der Schweiz, absolut top, Rapperswil, Jona Lakers und Tyler Moy, denn Rapperswil hat sich ja über die Play-ins fürs Viertelfinale qualifiziert. Also erst gab es eine Niederlage gegen den EV Zug, dann aber in der 2. Runde gegen SC Bern durchgesetzt. Übrigens, SC Bern, da brennt ja richtig der Baum. Ne? Also könnt ihr auch in der neuen Eishockey News lesen. Marc Lüthi, der ja jahrzehntelang da das Zepter geschwungen hat und dann schon so ein bisschen kürzer getreten war in den letzten Jahren, ist jetzt wohl ganz weg. Und ja, was ist aus diesem alten Meister mit den Zuschauerrekorden geworden? Nicht viel, aber müssen wir vielleicht auch im Sommer mal uns genauer angucken. Aber noch zurück zu Rapperswil. Es steht jetzt 2:0 im Viertelfinale, immerhin gegen den Tabellenzweiten aus Fribourg-Gottéron in 5:2 und 2:1. Und Tyler Moy mit 7 Punkten in 6 Spielen. Da ist jetzt nicht Cole Fonstedt-Niveau, aber ist in Ordnung, muss ich sagen.
Dann schauen wir kurz nach Tschechien, da geht der Lauf des HC Pardubice weiter. 3. Sieg gegen den Titelverteidiger Kometa Brno, also heute können die schon ins Halbfinale einziehen. 5-1, 8-4 und jetzt nochmal 4:2, ausnahmsweise im 3. Spiel mal ohne Powerplay-Tor, nämlich 8 der ersten 13 Spiele in den ersten beiden Partien, 8 der ersten 13 Tore in den ersten beiden Partien, so ist es richtig, haben sie in Überzahl geschossen und Roman Czerwanka schon wieder mit 3 Punkten, insgesamt 7 Punkte in 3 Spielen jetzt für den Topscorer der Hauptrunde und ein Top würde ich sagen, ist auch in der Eishockey League, dass zumindest eine Serie spannend ist im Viertelfinale. KAC gegen Fair war. Die hat ja später begonnen, nachdem John Murray auf der Bank kollabiert ist und reanimiert werden musste. Trotzdem mit Best of Seven gespielt. Da steht aktuell 2-2. Im Halbfinale ja schon Graz und der HC Pustertal durch einen Sweep und dazu Olympia Ljubljana.
Ja, mehr zu Europa erzählen wir euch dann morgen, denn in Tschechien kann Pardubice ja heute schon ins Halbfinale einziehen. In Schweden geht's heute erst richtig los mit dem Viertelfinale. In Finnland geht das Achtelfinale weiter. Ne, da sind ja Porin Esset und die Lahti Pelicans. Ne, die könnten schon ins Viertelfinale einziehen. Dafür sind ja andere Teams raus, ganz große sogar. Kärpät-Oulu, immerhin mal eine ganz große Nummer in der Champions League gewesen, Meister gewesen. TPS Turku mit Toni Söderholm sind nicht mal reingekommen. Aber das erzählen wir euch morgen nochmal. Übrigens ist ja dann auch Start in der DEL in den Playoffs. Ne? Also im Viertelfinale dürfen wir auch nicht vergessen. Und es gab auch noch so ein paar Geschichten in der Jugend, U15-Meisterschaft, was auch immer. Wie gesagt, machen wir alles morgen. Zum Abschluss schauen wir jetzt nochmal in die NHL. Da war ja auch einiges los am Wochenende. Beginnen wir mal mit Herrn Ovechkin. Tausendstes Tor der Karriere. Er ist der zweite Spieler der Geschichte, der das geschafft hat. Und wir sprachen schon drüber, ihm fehlen jetzt nur noch 16 bis Wayne Gretzky. Ob er es noch schafft, wissen wir nicht, weil wir ja nicht wissen, wie er die letzten Saisonspiele jetzt noch macht und ob er danach überhaupt noch mal einen NHL-Vertrag haben will. Bekommen würde er ihn wahrscheinlich, aber ob er noch mal haben will oder vielleicht zurück nach Russland geht, warten wir es ab. Aber das Schöne war ja, und das fand ich ja auch schon bei seinem Rekordtor schön, dass es eben nicht so eins war ins Leere, sondern Original Alexander Ovechkin, der Klassiker, Direktabnahme aus dem linken Bullikreis in Überzahl. So muss es sein.
Und schön auch, dass Cole Hudson seinen ersten Assist hatte. Beim tausendsten Tor von Alex Ovechkin haben wir euch schon erzählt, dass Cole Hudson ja noch nicht geboren war, als Alex Ovechkin sein NHL-Debüt gegeben hat und jetzt war er da mit dem Assist beteiligt. Absolutes Traumtor, auch das erste NHL-Tor von Samansky.
Wunderschön, nee, er schnappt sich hinten alleine den Pucks, dribbelt 6 Leute aus, dreht sich nochmal um, dribbelt die gleichen 6 Leute nochmal aus und dann macht er ein Feuerwerk-Tier. So war das, ne?
Nee, aber ich meine, erstes Tor ist das erste Tor, ja. Er kann ja, er vielleicht natürlich dann seinen Enkelkindern mal erzählen, dass es ein Snipe ins Kreuzig war, wobei ja, diese Videoaufnahme wird bis ewig wahrscheinlich erhalten bleiben. Also,
ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gerafft im ersten Moment. Ja. Ich hab diese Szene gesehen, ich so, hä, der Puck jetzt rein? Ich habe es auch mal Handy geguckt, zugegeben. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt, so, ach so, das war quasi ein Eigentor.
Genau, also irgendwie ein doppeltes Eigentor, ja, irgendwie weggesprungen von der Bande, dann nochmal einer dazwischen und dann auch nochmal durchgerutscht durch den Torwart. Egal, Samansky mit seinem ersten NHL-Tor. Top.
Und der Dreiseitel gratuliert, ne, bei Instagram. Wir sind aber direkt beim Flop, nämlich wir müssen über den Dreiseitel reden, ne, wir wissen, er ist verletzt und wir wissen aber auch, was der Edmonton-Trainer Herr Knobloch gesagt hat, nämlich, dass es nicht so schlimm sei. Boah, jetzt sieht's wohl aus, als wäre es doch schlimmer. Dreiseitel war nämlich am Wochenende in München, er wird beim, das muss man glaube ich immer dann erwähnen, legendär. Dr. Müller Wohlfahrt nämlich behandelt und er war ja dann beim Spiel vom FC Bayern, ist dort auch interviewt worden und hat dann gesagt, dass er sich nicht mal sicher ist, ob er diese Saison überhaupt noch mal spielen wird. Also er hofft, dass er es schafft, wenn die Oilers weit kommen in den Playoffs. Das hört sich nicht so an, als wäre er direkt in der ersten Runde dabei, falls die Oilers die Playoffs überhaupt erreichen. Ne? Und wenn man sich die Videos angeschaut hat, die ja überall dann kursiert sind, wie er da so durch den Gang geht, weil er ist ja dann auch zur Bayern-Kabine, dann hat er Trikots getauscht oder was auch immer oder was auch immer gemacht. Ja, der humpelt schon, ne? Also der geht nicht rund.
Nee, und absolut Punkt, 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 dass jetzt im Nachgang der Olympischen Spiele zwei so absolute Topspieler, Austin Matthews und Leon Draisaitl eben auch länger ausfallen und sich
und Crosby war ja auch, ne?
Verletzt hat und Crosby ja schon während der Olympischen Spiele. Ja, genau.
Das stimmt. Das wird im nächsten Top, nämlich Herr Crosby ist wieder da.
So sieht's aus. Also er spielt wieder und hat, seitdem er wieder spielt, in jedem Spiel gepunktet. Und es steht jetzt auch fest, dass er über einen Punkt pro Spiel am Saisonende haben wird. Also es ist die 21. Saison mit mindestens einem Punkt pro Spiel von Sidney Crosby. Also das ist unglaublich. Über zwei Jahrzehnte, überlegt jetzt mal, eine komplette Saison sind 82 Spiele. Und er hat immer mindestens einen Punkt pro Spiel gemacht. Also es ist eine Konstanz, die ihresgleichen natürlich sucht.
Das wäre echt krass. Aber wo Konstanz? Also beim nächsten Flop gucken wir mal nach Vancouver. Die sind nämlich konstant richtig schlecht. Playoffs sind jetzt schon verpasst und wir haben ja noch ein paar Spieltage. Aber die haben halt nur 14 glatte Siege aus 69 Spielen geholt. Die Canucks, das ist ja wirklich gar nichts. Auch am Wochenende waren sie wieder komplett chancenlos. Erst 2-6 gegen Tampa, dann 1-3 gegen St. Louis. Und wir haben schon oft drüber gesprochen, aber jetzt muss her, der Umbruch muss her und du musst jetzt auch mal ein bisschen Glück im Draft haben, dass du halt die Nummer 1 ziehst. Und dann hättest du Gavin McKenna, der aus der Region Region kommt. Und das wäre doch mal ein guter Zeitpunkt für den Neustart, dass der große Star, der selber aus Vancouver kommt, mit seinem Heimatverein dann wieder was reißt. Aber warten wir es erstmal ab. Aktuell ist die Laune in Vancouver nicht ganz so doll.
Ich wäre da jetzt für den Golden Plan, den es ja in der PWHL gibt. Also ab jetzt wird gezählt, wie viele Punkte Vancouver, also sobald du die Playoffs rechnerisch nicht mehr erreichen kannst, wird gezählt, wie viele Punkte ab du dem Zeitpunkt holst. Und wenn du dann die meisten hast, dann kriegst du den Nummer 1 Draftpick. Ich finde das super, da müsste jetzt Vancouver haben lange Zeit, aber jetzt müssten sie punkten, dürften sie die Saison nicht abschenken. Und wenn sie dann die meisten Punkte holen von allen Teams, die dann eben nach und nach raus sind aus der Playoff-Contention, dann kriegen sie Gavin McKenna. Oder Ivar Stenberg. Mal schauen.
Wäre möglich. Und wer da bald vielleicht auch mitmachen könnte, sind nämlich die Rangers und die Leafs. Auch die verlieren nach wie vor alles. Rangers haben jetzt 4 Niederlagen in Folge, die Leafs 3. Jetzt New York hat deswegen 20 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz. Das wird also auch nichts mehr werden. Bei den Leafs sind 15. Also wahrscheinlich würden sie bald dann in diese imaginäre Tabelle reinkommen und dann zu gucken, ob man irgendwie noch was reißen kann, um den Nummer 1 Pick zu kriegen. Ja, gibt's in der NHL nicht, aber wäre es so, würden sie jetzt bald reinkommen. Und bei den Leafs kommt gerade auch irgendwie alles zusammen. Ne? Also Stolarz, der Torwart, bekommt dann beim Warmmachen in Ottawa einen Schuss von William Nylander. So, ging der an den Hals? Ich habe es gar nicht so ganz gerafft, wo der Schuss hinging. Auf jeden Fall musste er sofort das Aufwärmen abbrechen und ist dann ins Krankenhaus sogar gekommen. Jetzt habe ich gerade eben gelesen, er hat das Krankenhaus jetzt schon wieder verlassen. Ihm soll es also besser gehen. Aber das passt irgendwie genau zu dieser Leafs-Saison. Ne?
Ich habe noch einen Flop. Das ist der Check von AJ Greer gegen Connor Zary. Von hinten in den Rücken, dann prallt er in die Bande. Also es ist einfach ein dreckiges Foul gewesen. Dann kriegt er auch eine Anhörung. Und jetzt ist ja mittlerweile raus, dass er 3 Spiele gesperrt worden ist. Und da frage ich mich, also bei so einem offensichtlichen Foul und so einem offensichtlichen dreckigen Aktion, wo du tatsächlich, also da gibt es ja nicht viele Argumente, um sagen zu können, okay, das ist keine pure Absicht oder du willst den Gegenspieler dann nicht verletzen und dann kriegst du nur 3 Spiele, für mich nicht verständlich. Ich habe vor kurzem über diesen Kniecheck von Radko Gudas auch gesprochen, da gab es schon auch Reaktionen von euch, die mir da widersprochen haben, finde ich auch okay, das dann zu diskutieren, aber da hat aus meiner Sicht Radko Gudas noch irgendwie versucht, an die Scheibe zu kommen und irgendwie das zu verteidigen, auch wenn es dann natürlich dann ein Kniecheck war gegen Austin Matthews, der sich dann schwer verletzt hat, aber in dem Fall ist das ein Foul von hinten, das ist für mich nochmal was komplett anderes, oder nicht komplett anderes, aber es ist für mich einfach, das hat mit der Spielsituation gar nichts zu tun, Check von hinten, also 3 Spiele viel zu wenig.
Ja, absolut. Wobei ich auch sagen muss, Gudas hat jetzt auch nicht unbedingt viel dafür getan, das Knie nicht zu erwischen von Matthews. Also ich fand, das war schon ein hartes Ding. Ich finde, sogar 5 Spiele waren mir da zu wenig. Aber jetzt sind 3 Spiele einfach viel zu wenig. Weil man sieht ja in der Szene, er schubst ihn ja schon, also er bearbeitet ihn schon vorher. Und dann ist Zary ja schon nicht mehr ganz so stabil auf den Beinen. Und dann schubst er ihn nochmal mit so 1,5 Metern Abstand absichtlich von hinten in die Bande. Also richtig dreckige Geschichte. Und wenn man natürlich sieht, wie es generell in Florida läuft, wird einen das nicht wundern, wenn das auch so eine richtige Frustaktion war. Aber komm, wir müssen mal wieder über ein paar Tops reden, ne? Weil Colorado und Dallas, die haben nämlich als erste Teams jetzt schon die Playoffs klar gemacht. Zwar hat Dallas am Wochenende jetzt nur 1 Punkt geholt, aber wir haben ja schon oft drüber gesprochen, der Westen ist dieses Jahr in der Breite so schwach, dass es da als Top-Team dann relativ früh durchgeht. Und jetzt haben wir halt die beiden ersten Teams und ja, es sind auf jeden Fall auch 2 Teams, die den Titel holen können.
Auf der anderen Seite Seattle und San Jose verlieren gerade alles und das ist genau eben der falsche Zeitpunkt, dass sie in diese Krise reinschlittern. Also könnte auch sein, dass sie die Playoffs nicht erreichen. San Jose, die ja eigentlich eine wirklich gute Saison gespielt haben über weite Strecken mit Macklin, Celebrini und Will Smith, diese Young Guns haben, aber ja, vielleicht rutschen sie jetzt raus.
Ja, und was ist denn mit Nashville los? Also ich meine, eine Mannschaft, ne, letztes Jahr groß aufgeladen im Sommer, da hat gar nichts funktioniert. Auch diese Saison lief es lange Zeit nicht gut. Also zur Deadline hieß es ja wieder, die müssten abgeben. Und auf einmal 4 Siege in Folge gegen Winnipeg, Seattle, Vegas und jetzt gestern gegen Chicago. Und auf einmal steht Nashville auf dem Playoff-Platz. Also ich finde es echt ein bisschen kurios. Ja, liegt auch daran, dass natürlich die Conference, also die Western Conference in der Breite nicht gut ist. Im Osten hätten sie wahrscheinlich keine Chance, da noch reinzurutschen. Aber einmal drin, bist du drin, ne? Also ich glaube, in Nashville weiß man auch gerade nicht so ganz, wo es hingehen soll, weil die Leute, die sie verpflichtet haben, so ein Stamkos, O'Reilly, wie sie in den letzten Jahren alles geholt haben, Marchessault und so, sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, wenn du dann gerade in die Playoffs reinrutscht, denkst du an, da könnten wir nächstes Jahr noch mehr reißen, oder denkst du dir, ja, es war eigentlich ein positiver Ausrutscher und wir sollten doch den Umbruch einleiten. Also schwierige Situation gerade da in Nashville, zumal Barry Trotz ja auch schon sein Ende angekündigt hat als Manager.
Dann haben wir noch einen Hattrick, als letztes Top von Cole Caulfield. 43 Saisontore hat der jetzt und ja, wir haben ja kürzlich schon mal drüber gesprochen, seit über 30 Jahren hat es keinen 40-Tore-Mann mehr gegeben bei den Montreal Canadiens.
Wie kann das sein?
Ja, das ist Wahnsinn eigentlich, aber Seine Reihe funktioniert gut, er trifft und trifft und trifft. Und was sehr faszinierend ist, er hat seine erste 40-Tore-Saison, oder jetzt 43 Tore, bevor er überhaupt in seiner ganzen Karriere in der NHL einen Empty-Netter geschossen hat. Also kein einziges Empty-Net-Goal von Cole Caulfield, aber ein Mann, der für 40 Tore gut ist in einer Saison. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Award-winning Fetzer.
Und nochmal der Hinweis, wenn ihr Dienstag bis Freitag auch so einen rund 10-minütigen Podcast hören wollt, genannt 10 Minuten Eishockey, steady.de/bisselhockey, und da gibt es jetzt auch aktuell zu jedem Playoff-Tag in der DL drei Gedanken von uns. Danke fürs Abonnieren und an die, die schon dabei sind, danke fürs Weitersagen.